Ich habe gestern Abend einmal das Thorsten Sträter-Feeling in meinem Leben gehabt. Nämlich das Gefühl, wie es ist.
Du hast geduscht.
Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Premium-Folge eures kleinen Lieblingspodcasts. Eins live, Bratwurst und Baklava trifft. Denn wir haben heute einen Gast, über den wir uns so sehr freuen, dass wir ihm das gerade eben schon mehrmals gestanden haben, bis er sagte, wir sollen ihm nicht auf die Nüsse gehen. Dieser Mann ist sehr geradeaus, er ist genauso wie ich in der Esse des Ruhrpetts geschmiedet worden, wenn man so möchte, nur viele Jahre vor mir. Es ist der allseits beliebte, größte deutsche Komiker überhaupt, Thorsten Sträter.
wie lächerlich es schon anfängt. Dankeschön. Ja, absolut. Lächerlich überzogen.
Ich wollte vorher Herr Bundespräsident sagen, aber komm. Also ich meine, es läuft ja alles andere als schlecht, Bursche. Also das wollen wir ja wohl mal sagen.
Ich dachte auch, Olaf Scholz wäre noch zugeschaltet. Mir wollte mich überraschen. Was für ein Scheiß.
Der wollte ja, der ist auch Comedian, das ist gut.
Hat dich jemals ein Politiker kontaktiert und dir gesagt, wie sehr er mich mag, wie sehr er dich mag, wie sehr er dich mag, nicht mich? Das würde keinen Sinn ergeben.
Viele internationale Politiker melden sich gerade aus Kolumbien und sagen, wie gern sie dich mögen, Bastian. Ich kriege das sehr viel.
Die lieben Basti.
Ja, das ist, die lieben mich. Also, ich habe das.
Bielendorfer, dann legen sie nachts wieder auf.
Bei mir hat sich mal Herbert Reul gemeldet. Herbert Reul. Ich weiß ehrlich gesagt, war früher mal irgendwie in NRW ein dickes Ding. Mittlerweile ist er, glaube ich, im EU-Parlament. Und der ist auch Lehrerkind und ist auch mit seinem gesamten Gefolge an sympathischen CDU-Genossen zu meiner Show gekommen. Das sind meine Fans. Da ist meine Basis in der christlich-demokratischen Union.
Ist Herbert Reul nicht der Mann, der aussieht wie so eine große Eule?
Ja, genau der.
Du sagst, so eine Wehreule. Tagsüber hat er nur so notdürftig das Kostüm abgelegt, aber nachts Spannweite 4,30 Meter, kreist er über, was weiß ich, Koblenz.
Es sieht leider wirklich so aus, als wenn er auf der Schulter von dem Zauberer einen Großteil des Tages sitzen würde.
Scheiße.
Er ist ein recht euliger Typ, aber sehr freundlich. Ja. Sehr freundlich.
Einer von den Eulenartigen, aber doch ein freundlicher Mann. Das hören wir doch sehr gerne.
Thorsten, erreichen wir dich gerade auf Tour?
Jetzt gerade nicht, jetzt gleich wieder. Also gleich wird in eine frische Hose geglitten und dann geht's nach Schwerte nur, also ums Eck.
Ach, oh, Schwerte, sehr schön. In die Rohrmeisterei?
In die Rohrmeisterei, was auch klingt wie ein sehr rustikaler urologischer Betrieb, finde ich. Also ich würde ihn so nennen.
Ist ein schöner Laden. Das kann man auf jeden Fall, jetzt guckt niemand in den Arsch heute Abend, das verspreche ich dir. Aber es ist ein sehr schöner Laden.
Das Wikinger-Schmied-Ding ausgelegt, aber es ist trotzdem Urologie, also nach dem neuesten Stand der Technik. Nur der Sprachgebrauch.
Da haben wir alle schon mal. Özcan, du hast auch schon mal in der Rohrmeisterei gespielt, oder?
Ich glaube, in Schwerte habe ich gespielt, aber nicht in der Rohrmeisterei.
Da gibt es gar nichts anderes. Du kannst nur da gespielt haben, da gibt es nichts anderes. Ja, sonst kann,
es gibt
sonst
insgesamt kannst du eigentlich nur am Kiosk genau die Rohrmeisterei.
Ja. So viel gibt es da nicht. Es ist ein sehr schöner Laden. Ich
bin vor der Apokalypse da aufgetreten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, der ist ganz schön, ja.
Ist er. Ich habe gestern Abend einmal das Thorsten Sträter-Feeling in meinem Leben gehabt. Nämlich das Gefühl, wie
du
es ist.
Du hast geduscht.
Nein, ich habe auf alte Ingrid Steger-Pornos ordiniert. Fickt euch doch verdammt nochmal. Nein, ich habe erlebt, wie es ist, wenn das Publikum auf einen wartet. Weil ich bin ja zwar Westfale, aber ich bin immer notorisch pünktlich. Ich bin noch nie zu spät gekommen zu einer Show. Du dagegen nimmst ja die Beginnzeit deiner Shows eher so als Empfehlung.
Nein. Spätestens 20:02 bin ich auf der Bühne. Aller spätestens.
Es gibt ja einige Thorsten Sträter-Geschichten, die ich gerne so als Folklore aufbaue und in der Öffentlichkeit erzähle. Und meine Lieblingsgeschichte ist aus der Westfalenhalle Dortmund. Du hattest mich eingeladen, bei dir zu Gast sein zu dürfen nach der Pause. Ich sitze hinter den Kulissen mit dem leicht aufgekratzten Veranstalter, der sagte so, jetzt müsst ihr aber gleich mal. Es sammelten sich mittlerweile über 2000 Leute im Saal. Es war ausverkauft bis unter die Decke. Und ich denke so um 19:58, jetzt wäre doch der Punkt, wann Sträter erscheinen könnte, theoretisch. Es wäre eine gute Idee, weil der Tontechniker auch schon anfing, sich zu kratzen und zu ritzen. Und dann so gegen 20:10 Uhr, also 10 Minuten nach Showbeginn, fuhr draußen ein Wagen vor und ein Mann in Badeschlappen stieg aus dem Auto aus. Das war Thorsten Sträter, den ich dann aufgeklärt habe, dass da Menschen auf ihm waren.
Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wir waren beide, erzähl nicht so eine Scheiße. Wir haben hinter der Bühne nur auf Kaffee gewartet. Weil in meiner Liste, jeder schickt ja Listen, die sind mehr oder weniger umfangreich. Ja, ich weiß nicht, was bei euch drauf steht. Aber bei mir steht drauf ein Bügelbrett und Kaffee und das war's. Und Kaffee war nicht da. Und Bügelbrett auch nicht, davon abgesehen. Und wenn Kaffee fiel, das ist schwer für mich. Also habe ich gewartet auf meinen Kaffee. Und der kam und dann bin ich raus. Und da waren wir aber alle schon da.
Kaffee vor der Show muss sein, muss.
Ich trinke Kaffee während der Show. Also ich trinke auf der Bühne Kaffee. Ich mach das gerne. Ich trinke gerne Kaffee. Das gibt mir so ein, ich komme da besser rein.
Aber jetzt so eine alte Männerfrage, musst du da nicht strullern? Ich muss strullern von Kaffee.
Das ist natürlich, bist du ein junger Mann, das ist eine Frage der Selbstbeherrschung. selbst wenn ich kacken muss, kann ich das problemlos auf meinen Jahresurlaub schieben. Weißt du, du musst...
Scheiße!
Das ist überhaupt kein Problem. Der Mann, das ist eine Frage der Körperbeherrschung.
Die Blase eines Shaolin-Mönchs, mit der er dort wartet. Ich hab das schon erlebt, genau, wie das war, wenn man auch für Toilette muss während der Show. Ich habe ein Video von mir gesehen, wie ich ab der zweiten Minute des Auftritts wusste, ich muss jetzt mal scheißen gehen. Aber du kriegst es ja dann einfach nicht mehr. Du kriegst es einfach nicht mehr gestoppt. Was sollst du machen? Kannst ja nicht sagen, meine Damen und Herren, es könnte sein, dass es jetzt hier zu massivem Torfabbau kommt. Ich muss jetzt mal nebenan kurz. Also hier wird jetzt gleich geschossen. Weißt du, es war sehr unangenehm.
Aber hat die Boxer, hat die Wurst der Boxershorts kurz Hallo gesagt? Oder?
Nein, die Wurst. Die Schlange hat ihr Köpfchen rausgesteckt und hat dann gesagt, nee, ich gehe wieder rein, hier ist zu kalt. Es war wirklich unangenehm. Ja. Und dann sieht man in diesem Video, wie ich einfach 60 Minuten wie der geheime Eichkater so mit zusammengeknicktem Arsch über die Bühne laufe. Das ist unglaublich unangenehm.
Das ist absolut. Die Sorte Podcast ist das, okay.
Ja. Du siehst schon, das Niveau ist sehr hoch, Thorsten, bei uns so. Ich mache das seit 3 Jahren durch mit Basti.
Ja,
also
ein absolutes Premium-Produkt. Ja. Ich durfte bei dir schon im Podcast. Wir haben dich ja gar nicht vorgestellt, weil this guest needs no introduction, aber du hast ja unter anderem auch einen Podcast, den wir hier empfehlen wollten, Sträter Bender Streberg. Und ja. Wo ihr über Filme spricht. Zu dritt, ja, Gary Streberg, Hennes Bender und du. Und da durfte ich ja auch schon mal zu Gast sein.
Du musst dir überlegen, während wir das jetzt machen, hat Hennes gleich ein Meet and Greet mit Jeff Goldblum.
Ach, leck mich doch.
Weil ich auftreten muss, wegen in Köln ist Jurassic World die Premiere vom dritten Teil.
Oh,
nein.
Ja, wirklich? Sicher.
Da kommen sie nochmal alle zusammen. Sam Neill ist auch da, ne?
Sam Neill kommt nicht nach Deutschland, aber es ist da die Jessica Chastain, hat gerade den Oscar gewonnen und die Regie ist da und es ist halt Jeff Goldblum da.
Aber Dr. Alan Grant kommt im Film vor, so meinte ich das. Er taucht auf.
Das ist in der Tat wahr. Haben wir
ihn auch schon Poster gesehen,
durch nicht. Ja.
Du hast ihn noch nicht gesehen?
Ja, ich habe nichts gesehen in letzter Zeit. Ich war nur auf Tour, ich habe nichts gesehen. Ups, jetzt muss ich aufstoßen. Nichts gesehen. Ich habe es nur geschafft, Better Call Saul zu gucken, so weit wie wir jetzt sind.
Boah, das ist die beste Serie. Ich liebe diese Serie.
Es ist auf jeden Fall die beste Anwaltsserie. Wenn du die guckst und dann guckst du parallel The Lincoln Lawyer auf Amazon. Lincoln Lawyer mag ich auch wahnsinnig gerne. Also ich mag die Bücher.
Das kenne ich nicht.
Ja, das ist
und
jetzt neu.
Liebling Kreuzberg mit Manfred Krug. Auch ganz großes Kino.
Ich sage nur Götterspeise. Schwobbel, wobbel. Aber ich merke schon... Also wie gesagt, Better Call Saul, ja.
Seid ihr schon durch jetzt? Die neue Staffel ist heraus. Ich bin nur bis zur vierten bisher gekommen.
Ich bin in der sechsten.
Achso,
was meinst du? Ich bin in der sechsten Staffel, Folge 3, glaube ich. Und mach schön langsam, weil ich habe keine Lust, zum Schluss noch mal eine Woche zu warten.
Ich glaube, es ist jetzt das Sommerfinale, kam jetzt raus, mega. Das ich sag dir einfach nur eins, es ist großartig. Es ist,
das Sommerfinale.
Ja, ich glaube, die machen jetzt eine Pause.
Wirklich?
Nee, ich glaube, die machen jetzt eine Pause.
Ja.
Genau, und dann kommt die nächste Folge, glaube ich, erst in ein paar Wochen.
Bist du sicher, dass das nicht einfach zu Ende ist? Wie viele Folgen sind raus?
Ötze wartet einfach weiter. Die Serie ist zu Ende, aber er wartet, bis sie endlich
ist. Nein.
Vor allen Dingen alle also, tot glaub, in der letzten Folge. Und dann, nee, das ist jetzt so eine Sommerpause. Und dann fangen sie an, die Geschichte von dem Typen weiterzuerzählen, der die Fritteuse reinigt. Weißt du, dieses...
Bei was? Los Hermanos.
Ja, bei Los, ja, Los genau. Hermanos. Gustavo Fring ist nicht befriedigt von der Reinigung der Fritteuse. Das war die Szene, die sich am meisten eingeprägt hat.
Der penibelste Mensch, den ich übrigens...
aus der ersten Staffel war, wo er dieses Bingo-Spiel moderiert und dann in diese seltsame, wie soll man sagen, so eine Art katharsische Selbstreinigung fällt und davon erzählt, wie er seinen Job verloren hat, weil er jemand anderen durchs aufgeklappte Verdeck geschissen hat. Das ist meine Lieblingsszene. Ich habe wirklich Tränen gelacht.
Schon ist wieder vergessen.
Sehr lange her schon. Eine grandiose Szene. Ich finde diese Serie am Anfang halt sehr langsam. Man braucht ein bisschen.
Die bleibt
das ist jetzt nicht
langsam.
Wie bei Breaking Bad.
Die bleibt ja, langsam.
Die bleibt.
Die wird,
ja, Walking Dead war ja das Mieseste, was es gibt.
Ja, was heißt das?
Breaking Bad ist das Mieseste?
Es ist nicht
ja,
das
ich
Mieseste,
kann,
aber es ist halt...
Ja, aber...
Es hätte
stopp,
halt...
Stopp, ja, aber stopp. Irgendwann...
Jetzt atmen wir aber alle nochmal tief durch und wollen meiner Lieblingsserie die Ehre erweisen, die sie verdient. Das ist ja wohl eine Frechheit.
Naja, ich sag mal so,
ja,
du hättest du sie sinnvoll gestrafft, hättest du 7 gute Staffeln gehabt. Haben sie
genau.
aber nicht. So.
Stopp. Wir reden nicht über Breaking Bad, ihr spricht von The Walking Dead, oder?
Wir reden von The Walking Dead.
Ja, The Walking Dead.
Dead.
Ja. Ach so, ja,
ich
da, wo
von
die
Breaking
Zombies.
Okay.
Ah. Ach so, okay.
Dead.
Gut, ich glaube,
das problemlos auf 2 Staffeln einkürzen können, weil irgendwann war klar, dass sie immer wieder ein Sicherheitsversteck finden, aus dem sie dann doch nicht sicher sind.
Ja.
Unerträgliche Scheiße.
Ja, absolut. Und wie sie sich alle vertragen, völlig irre. Also, weißt du, da geht das.
Aber ihr.
Ja, ist egal.
Entschuldigung?
Nee, ist Bursch.
Nee, sag mal.
Es nee, wird gerade schleichend zu einem Filmpodcast. Ich finde, wie sie feststellen, dass sich sympathische Figuren für die Fans herauskristallisieren und die dann plötzlich, ähnlich wie Hannibal Lecter, so einen Sympathiebonus plötzlich kriegen. Das ist halt eben genau das hier, Kollege Negan beispielsweise, den ich ja sehr gerne mag. Auch super charismatisch, das ganze Ding, aber. Normalerweise wäre der lange tot schon. Aber ist auch wurscht.
Ja, deswegen habe ich Game of Thrones so abgefeiert, weil sobald du jemanden sympathisch findest, stirbt er.
Ja,
und das ist einfach sehr gut.
Oft auch bevor man ihn sympathisch finden kann. Also das ist ganz,
ja, genau.
Sehr, sehr, sehr häufig. Wenn du einfach mal
bei der ersten Folge habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt der Hauptdarsteller und auf einmal tot. Ich so, hä, was?
Ja.
Dann
ja.
kam der Nächste, Kopf ab.
Ja.
Aber interessant war ja auch immer so, irgendwann bist du so abgestumpft. Du so, ja gut, der hat es verdient zu sterben. Ja, Kopf abpacken ist jetzt gut, okay. Ja, eigentlich ist es so komplett in Ordnung, dass man jemanden umbringt. So denkst du, nach diesem Game of Thrones war ich so ganz kurz, meine Empathie ist so einfach komplett gekillt worden. Weil ich das so durchgesuchtet habe.
Ich habe die Serie, ehrlich gesagt, als einziger in meinem gesamten Bekanntenkreis nie zu Ende gesehen. Ich habe nach der ersten Staffel aufgehört, weil ich damit nichts anfangen konnte und weil es mich komplett nicht abgeholt hat. Danach habe ich mir aber alle Kills von The Mountain angeschaut.
Ich auch.
Ich habe nichts von der Serie gesehen, außer wie The Mountain irgendeinem Typen da aussieht, wie Legolas die Augen aus dem Kopf drückt.
Nein,
das hat
alle,
mir wiederum ganz gut gefallen.
Ja, mir auch. Ich habe alle Kills-Szenen mir angesehen. Also von Khaleesi kippt dem einen Typen eine Schüssel Gold über den Wirsing, also alles, letztendlich alles. Charles Dance wird 4-mal mit der Armbrust abgeschossen, ich habe alles geguckt. Ich kenne zwar die ganzen Zusammenhänge nicht, warum die getötet werden, hat mir aber gut gefallen.
Mir ging Khaleesi so unglaublich auf den Sack, weil das war wie so ein Demenzträuf in Delmenhorst. Die kommt immer rein und sagt, ich bin Khaleesi, die Herrscherin der Drachen und tralala. Und ich denke so, hör mal, Hase, wir haben das jetzt gehört. Das ist in Ordnung. Du hast das jetzt allen erzählt in der Nachbarschaft. Alle bei Game of Thrones wissen das. Der komische Reiter, der dich eben noch geknattert hat, der jetzt gerade zusammengebrochen ist. Ich fand das unerträglich. Aber alle haben es geliebt. Snoop Dogg hat es gestreamt bei Twitch, wie er Game of Thrones guckt. Und dann war ja die letzte Staffel und alle waren unglücklich, so wie bei Lost. Alle waren so, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich alle tot, aber es hat irgendwie keinem gefallen, das Ende.
Nee, weißt du, ich bin auch noch bei Staffel 3. Muss aber sagen, sie ist wie Staffel 2. Ja, und überhaupt generell dieser Hütchenspielertrick mit den Drachen, die dann erst in Staffel 9 kommen, verarschen kann ich mich alleine. Nimm gefälligst am Anfang Geld in die Hand, so in so einer Scheiße kann ich nichts anfangen.
Du wartest dir den Sack ab, dass endlich diese blöden Drachen kommen. Die kommen, ja. Ernsthaft, kommen die erst am Ende der Serie, oder was?
Ja, sehr. Sehr. Sie läuft da drei Staffeln nur mit irgendwelchen Eiern rum. Und dann irgendwann, weißt du, was so bei Jurassic Park in den ersten 10 Minuten abgehandelt wird? Da, ein Raptoren. Knickknack. Das dauert da 3 Jahre, bis du mal eine bekackte Echse zu sehen kriegst. Und das war schade.
Aber ihr zwei, ihr seid ja beide voll im, ihr liebt ja Filme und Serien, gell? Also ja. Ich merke das auch bei Basti, wenn ich mit dem über irgendetwas rede, dann weißt du, wann ist der Film gedreht worden, wer war der Regisseur, Hauptdarsteller, wo ist der Hauptdarsteller geboren, wie heißen seine Geschwister, ja. Der kennt das. Und ich bin ja so ein richtiger Schwabe, ich so, mal gucken, ob er die Wahrheit sagt. Und dann google ich währenddessen und dann stimmt es auch noch.
Ja,
und dann kriege ich voll die Krise, weil ich mir denke so, boah, Alter, ihr lebt das hier richtig. Ihr wart, glaube ich, auch bei der Premiere von Avengers, bei der letzten Folge von Avengers wart ihr da zusammen, oder nee, welche war das?
Also wir, den letzten Film, den Thorsten und ich zusammen gesehen haben, war Kong vs. Godzilla.
Ja.
Und das war natürlich ein riesiges Meisterwerk.
Auf jeden Fall. Nach 3 Jahren Kinoabstinenz hat sofort aufs Maul gegeben.
Ein riesen Godzilla und ein riesen Affe prügeln sich auf einem Flugzeugträger.
Mehrere.
Das ist das allerbeste.
Hatte ich den Eindruck, ja.
King Kong benutzt einen Flugzeugträger als Stand-up-Paddleport. Es ist völlig absurd. Das war sehr schön. Und ich habe mit Thorsten mal Ready Player One gesehen.
Ja, im gleichen Kino.
Im gleichen Kino. Wir sitzen da drin, er neben mir die ganze Zeit so am Rumkrummeln. So, ich denke so, was hat er denn? Und er sagt dann, der 3D ist doch totale Scheiße. Man sieht überhaupt nichts. Und ich sag so, du hast deine Sonnenbrille noch auf. Da hat er die ersten 5 Minuten.
Ja, jeder erzählt diese Kacke. Es war halt so. Ja, ich hatte die Sonnenbrille noch im Schädel. Das ist halt.
Ja, aber ich war.
Das war früher am Tag.
Ich war damals im Kino, bin auch in einen Film rein und dann war das ein 3D-Streifen.
Ja.
Hab die Brille geholt, setz mich in den Film rein mit einem Kumpel und laber den die ganze Zeit voll, wie krass 3D ist, wie übel das ist. Und der so, ey, ich finde das voll scheiße. Und wir sind 10 Minuten zu spät in den Film rein. Auf einmal war so die Handlung schon so, wo du gemerkt hast, dramaturgisch geht es jetzt irgendwie dem Ende zu. Und dann haben wir uns in einen falschen Film reingesetzt, Alter. Also es lief im zweiten Stock lief der gleiche Film, aber in 2D und im dritten Stock war 3D.
Ja,
und im zweiten Stock ging der schon 1,5 Stunden vorher los.
Das ist geil.
Und bis ich mich natürlich dann am Ende umgedreht habe und keiner hatte eine fucking Brille an, Alter.
Ihr hattet Karten für. Nicht so. Ihr hattet Karten für David Fincher 7, wart aber in den Chipmunks. Und zwar die letzten 8 Minuten. Keinem ist irgendwas aufgefallen. Weiß ich nicht.
Das war Shrek. Aber im zweiten Stock war, wie gesagt, 2D und lief schon 1,5 Stunden vorher, aber egal. Woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Das ist das, was mich so interessiert. Ihr habt ja eine sehr innige Freundschaft.
Ja, wir kennen uns. Thorsten, möchtest du es erzählen? Wir haben es ja sogar schon mal im Fernsehen, also eigentlich habe ich es immer erzählt,
aber du kannst
es viel besser zusammenfassen.
Wir waren, wann haben wir uns kennengelernt? 2007 oder 2008? Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. 7, ne? Ich glaube 7.
Ungefähr, ja.
Und da waren wir im Sub Rosa in Dortmund. Das ist so eine Hafenkneipe mit angeschlossener Open-Mic-Bühne. Und da sind wir beide am selben Tag in unserem Leben zum ersten Mal aufgetreten. Das war genau das, was wir gemacht haben.
Wir waren freche Früchtchen. Wir sahen noch jung und unverbraucht aus.
Das ist völlig richtig.
Aber das war so ein Comedy-Wettbewerb? Oder,
das war
Poetry-Slam.
So ein Poetry-Slam-Ding.
Ah, okay. Ja. Basti, du hast Poetry-Slam gemacht?
Ich habe Poetry-Slam gemacht.
Du sagst, du hast ja da nach Stange getanzt. Das haben wir alle gemacht.
Ja.
So leicht anrüchig. Ja, klar.
Also jetzt nicht so Julia Engelmann-mäßig, weißt du? Ich habe nicht über meine Menstruationstasse gedichtet, sondern ich habe halt so lustigen Scheiß erzählt. So wie heute auch, aber mit einem Zettel in der Hand. Eigentlich war kein großer Unterschied.
Ja,
aber ich weiß noch genau, dass...
Ja.
Du hast genau bis auf den Zettel in der Hand. Wir hatten beide, glaube ich, jeweils 5 Minuten. Thorsten hat damals schon dezent überzogen mit einer Geschichte über das perfekte Dinner.
Ich wusste es nicht.
Schwertfisch beim perfekten Dinner zubereitet. Die Geschichte hat, glaube ich, 37 Minuten gedauert. Ja. Das war sehr lustig.
Ich wusste das nicht mit den 5 Minuten. Ja.
So Typen, die Niklas heißen und Theologie studiert und dann mal ein gefühlvolles Gedicht vorlesen wollten, die fingen hinter dir an zu kompostieren. Denn viel langsam der Geißbart vom Kopf. Und Rostan muss ich erstmal mit dem Knüppel den Fisch totschlagen und so. Eine sehr schöne Erinnerung.
Ich fand auch eine schöne Geschichte. Ganz, ganz ausgereiftes Ding.
15 Jahre und wir sind immer noch da. Das ist ja das Schöne. Keiner von uns arbeitet in der Morgenschicht bei Subway. Es geht weiterhin bergauf. Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, interessant ist auch natürlich, wie früh, also, weil viele denken ja immer so, wenn man einen Künstler neu entdeckt, dann denkt man sich so, ah, gut, der hat vor 3 Jahren diesen einen Auftritt gehabt, irgendwo in der Fernsehshow, ist dann durch die Decke gegangen. Aber wenn man mal sieht, was für einen weiten Weg man hat, mit der Liebe zu irgendeiner Kunstform, also jetzt auch Poetry Slam und dann merkt so, okay, hey, vielleicht Comedy, da kann ich mich auch ausdrücken, kann das auch noch mit einbauen und allem drum und dran. Aber was für ein weiter Weg das eigentlich ist, bis man dann an dem Punkt ist, an dem man heute ist.
Ja, das erste Drittel ist halt immer komplett unsichtbar, weißt du? Dann sind irgendwelche, wo die Leute heute auf Open Mics gehen, war es bei uns der Poetry Slam und ist es wahrscheinlich immer noch parallel für die anderen Leute. Wobei wir beim Poetry Slam, uns wurde wenigstens beigebracht, wie lang 5 Minuten sind. Und wir schreiben, ist ja so, und wir schreiben das meiste auf seitdem, weißt du? Sachen aufzuschreiben halte ich immer für gut, auch wenn du Stand-up machen willst. Schreib sie erstmal auf, dann guck.
Ja.
Und ich glaube, das geht gerade so ein bisschen verloren in der Open-Mic-Szene, was Stand-up angeht.
Was war für dich der Entscheidungspunkt, als du gesagt hast, ich bin nicht mehr Poetry Slam, ich bin jetzt die große Comedy-Bühne, oder was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, du machst ja keine Poetry Slams mehr, du hast mehrmals, glaube ich, die deutsche Poetry Slam-Meisterschaft gewonnen, aber hast dann damit aufgehört.
NRW, die NRW-Meisterschaft, die deutsche, die gewinnst du nicht so leicht. Das merkst du ja gar nicht, das ist ein schleichender Prozess, du kannst ja nicht einfach sagen, Poetry Slam ist scheiße, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich ein super nices Format, bei dem dir zuerst beigebracht wird, dass du vielleicht heute, obwohl du den weitesten Anfahrtweg hast, nicht so gut bist wie die anderen, die da sind. Und ne, ich sag's immer wieder gerne, wer jemals ein Top-Gedicht geschrieben oder einen Top-Text geschrieben hat und damit nach Hamburg gefahren ist, um dann von einer 14-jährigen Klimalyrik komplett durchgedemütigt zu werden und dann wieder zurückfährt, da bist du dann gefeit. Du bist dann gefeit für jeden Kabarettpreis und so, weißt du? Ob du gewinnen oder verlieren, macht dir dann nichts mehr aus. Das war das Erste.
Aber dieses Stattfinden in der Unsichtbarkeit am Anfang, das ist ja wirklich das Gewächshaus unseres Jobs. Ne? Das ist ja für uns alle drei das Gleiche gewesen. Also ich, ohne dir jetzt zu viel Honig und den Mund zu schmieren, aber bei dir war es sicherlich von uns dreien der Erste, wo es auf einmal richtig schnell, richtig groß wurde. Aber auch du hast, ich erinnere mich noch, ans Ravensburger Hackebeil und irgendwelche kleinen Kulturzentren, weißt du, wo der Techniker keinen Bock hat, Batterien zu kaufen. Deswegen muss man einfach sehr laut reden, weil das Mikro aus ist und so. All diese ganze Scheiße, die haben wir ja alle erlebt. So, das ist
klar.
Und man denkt dann immer, weil Özel das gerade sagte, auch bei einem Kristall, der damals explodiert ist über den TV-Total-Auftritt. Ich weiß noch genau, wie der einen Monat vorher, ich kannte ihn damals schon davor und hatte irgendwie auf Instagram oder Facebook, ich glaube, es war noch Facebook gesehen, wie eine ausverkaufte Show von sich gepostet hat, in so einer Sporthalle irgendwo bei, was weiß ich, am Arsch der Heide, Freiburg oder so, mit 40 Klappstühlen. Und das war, da war er stolz zu dem Zeitpunkt. 40 Leute in Freiburg in dieser Sporthalle so. Und ein paar Wochen später waren es auf einmal 10.000. Aber auch der, genauso wie ein Felix und viele andere, die jetzt riesen Hallen füllen, haben genau da angefangen. Es gibt niemanden, der mit dem ersten Auftritt irgendwie direkt die Arena spielt.
Nein,
und das ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll so.
Das ist nicht der gesunde Weg. Und du musst dir auch den Gedanken abgewöhnen, dass du für immer die Lanxess Arena bespielst oder so. Da kann man mal hin. Aber ich sehe es auch an mir selber. Ich hatte mal 7.000 Zuschauer und heute Abend habe ich halt 800. Mehr gehen in die Rohrmeisterei nicht rein und damit ist auch gut. Weißt du, alles, was wir wollen, ist in einem vollen Haus spielen. Ob das 200 Plätze hat oder
absolut.
5.000 ist mir ehrlich gesagt verhältnismäßig egal, solange du nicht elend viele Reihen frei hast. Was halt immer so, da schäme ich mich dann immer so ein bisschen. Ohne was dafür
genau,
zu können.
Das ist es. Aber ich glaube, Thorsten, das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Es ist, dass es voll ist. Also ich habe mal in Krefeld gespielt, das war eine 400er Halle, glaube ich. Und es waren nur 130 Tickets verkauft.
Ja.
Und dann hat der Veranstalter mich angerufen an dem Tag und hat er gemeint so, hey du, wir haben hier nebendran ist noch so ein ganz kleiner Saal, wo so 130 Leute reingequetscht reinpassen.
Ja.
Sollen wir rübergehen? Und ich so, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Und dann war halt eine Bombenstimmung, weil die Leute waren halt so, eng aneinander, alle haben gelacht, es war eine super Atmo und darum geht's eigentlich auch. Das ist das, was viele nicht verstehen. Klar ist es mega, in einer Riesenhalle zu spielen.
Ja.
Hat auch so seinen Vorteil, man freut sich, ist schön. Aber diese Atmo, dass einfach voll ist, Wumms in der Hütte ist und darauf freut man sich am meisten. Und dann wird's halt auch ein geiler Abend.
Ja, die Frage ist halt immer, eine besonders große Halle ist vor allen Dingen gut fürs Ego, für den eigenen Marktwert und finanziell natürlich meistens ganz schön, wenn man nicht gerade mit 7 LKWs anreist. Und aber letztendlich, solange wir das, ich meine, du hast doch gesehen, wie es ist, wenn wir 2 Jahre nichts machen können, was das für eine Kacke war. So, und wie wichtig das Ego doch eigentlich ist, dass man doch so schlecht im Griff hat. Und deswegen, ne, wir alle steigen auf und wir alle steigen wieder ab. Und du weißt gar nicht, ob du jetzt schon auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist oder ob da noch was kommt. Die große Philosophie ist eigentlich, nicht zu versuchen, besonders hoch zu kommen, sondern seinen Abstieg zu verlangsamen. So langsam, geil, dass der im besten Falle,
das ist ein guter Satz,
mit deinem Todestag aufeinander fällt. Das wäre schon schön so.
Ja. So, und dann wollte ich euch noch ganz kurz was sagen. Ja, das wäre dann perfekt. Aber nicht wir sehen uns in der zweiten Hälfte.
Okay, nein, aber du hast recht, den Abstieg zu verlangsamen oder zu einer Art Plateau zu machen. Es gibt ja wirklich nur ganz wenige Künstler, die es geschafft haben, über Jahrzehnte einen Status zu erhalten. Und es gibt der normale Verlauf einer Karriere ist fast immer eine Glockenkurve, ne? Also es geht langsam hoch. Auf einmal, also wenn es gut läuft, ne, es gibt auch genug, wo es einfach für ewig so ein kleiner Hügel bleibt, aber ne, eine Glockenkurve, es geht auf einmal hoch, dann hast du deinen Höhepunkt und von da an geht es irgendwie immer so 5 Schritte zurück, bis du dann irgendwann wieder vor 100 Leuten stehst. Und ich glaube, dass Ego da wirklich viel eine Rolle mitspielt, da hast du komplett recht.
Ja.
Und dass man relativ früh mit sich ausmachen muss, was ist denn wirklich wichtig so. Also zum Beispiel hat Finn Kliman, ob man den jetzt mag oder nicht, gestern ein Video released, wo er über diesen ganzen Massenskandal und die ganze Scheiße, die da gelaufen ist, was sagt. So. Ja. Und der Satz, der mir hängen geblieben ist, was er sagte, war, ich habe wahnsinnig Scheiße gebaut, aber ich wollte halt auch gemocht werden. Und diesen Motor dessen, das habe ich ihm sogar geglaubt, ne, weil der ja so ein Tausendsasser war mit Do-it-yourself-Scheiß und ich mache noch Musik und ich mache das und das und das. Dieser Antrieb des Gemochtwerdens von den Leuten, der ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz groß bei jeder Art von Kunst. Und bei unserer Kunst, die so unmittelbar ist, wo man zu den Leuten spricht, eben nicht singt, weißt du, keine Ahnung, die Gallagher-Brüder, die sehen das Publikum gar nicht mehr durch die Sonnenbrille so. Aber bei unserer Kunst, wo du die Menschen einfach siehst, dieses Gemochtwerden ist fast wertvoller als jeder Euro, den du verdienst. Das ist das, wonach du dich eigentlich sehnst.
Ich glaube auch, dass der Thorsten hat vorhin was sehr wichtigen Zeitrahmen da auch genannt. Das war halt die Zeit während Corona, war, ich glaube, nicht nur die Dankbarkeit, die dann sich herauskristallisiert hat, dass man sich gedacht hat, so hey, wie geil waren die Zeiten davor, aber auch wo du gesagt hast, hey, ich will jetzt einfach nur spielen, egal vor wie vielen Leuten, einfach nur wieder auf der Bühne stehen, das machen, was ich liebe und dieses Gefühl, was du auch gesagt hast, Basti, mit gemocht werden, das war halt so einfach, dass man, das ist, glaube ich, so unser Lebenselixier. Irgendwie so das Lachen, das Klatschen. Ja. Das ist das, was dir selber gut tut und wo du sagst, das ist meine Form der Therapie, sage ich jetzt mal, in dieser verrückten Welt. Und das hat mir am meisten gefehlt, muss ich sagen. Einfach nur, dass Leute geklatscht haben, gelacht haben. Ja, weil das mir selber so ein, wie so ein Drogenrausch war das dann immer. Wenn du halt irgendwo so ein Endorphin-Bam-Explosion in deinem Körper. Und das
war schon komisch,
halt,
als das jetzt zu Corona weg war. Ne? Und erinnert euch an die ersten Shows jetzt, als Corona langsam abflachte und man wieder gespielt hat. Also ich kann nicht behaupten, dass die ersten paar Mal besonders erheiternd waren. Es war okay, es war schön, wieder anzufangen, aber es war alles so auf Halbmast. Es war alles so auf 50%. Das Publikum halt, ne, also genau das, was wir nicht mögen, keine Nähe, keine engen Räume, sondern halt, ich hatte Shows, werde ich nie vergessen, in Mainz, da mussten, also Saal für 500, Limit des Ticketverkaufs war 150, also ein Drittel, weniger als ein Drittel. Und jeder, der kam, also war in dieser Range, 150 war ausverkauft. Mhm. Jeder, der kam, musste einzeln mit Maske sitzen. Und du kommst dir ernsthaft vor, als würdest du beim Proktologenkongress auftreten. Da sitzen 150 Leute, teilweise Ehepaare, die gemeinsam mit dem Auto angereist sind, ja, in einem Auto und müssen getrennt sitzen. Und ja, ich weiß noch, dann hat irgendjemand gehustet in der zweiten Reihe und das war wirklich so Walking Dead-Stimmung. Das war so, als wenn so ein Walker bei so Walking Dead um die Ecke kommt, weil einer gehustet hat, alle anderen rückten so auseinander. Ich habe mir einen abgebrochen vor. Es war Folter. Es war wirklich schlimm.
Ja. Ich war bei Thorsten in der Show.
Oh wei, ja.
Ich war aber in deiner Show, Thorsten, wo du da gespielt hast.
Ja.
Weißt du, was für Glücksgefühle ich da hatte? Da hast du, das war ja so, wie soll ich sagen, so halb Open Air. Das war in so einer Fabrikhalle.
Ja, genau.
Aber an sich einfach in der Menge zu sitzen, die Leute hatten zwar alle Abstand, aber allein nur so Lachen, ja, so ein kollektives Lachen, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ja, so, ist so. Dass Menschen, ja, zusammen lachen, war ich so, boah, geil, Alter, wie geil sich das wieder anfühlt, einfach irgendwo zu sein, wo Leute zusammensitzen, das war schon ein Mega-Gefühl, das war schon geil.
Ja, wir müssen ja mal sagen, klar, die Stimmung ist nur Mittel, wenn die Leute Masken tragen, aber weißt du, die tragen die Masken ja für, ja, dich. Du bist ja der Einzige, der, ja, ohne, stimmt, Maske da steht und deswegen möglichst nichts sagen sollte. Und ich meine jetzt nicht dich, aber so, ne, als Künstler oder als, ja, Handwerker, klar, die auf der Bühne stehen, die tragen die nur für dich. Die nehmen das auf sich für dich und haben dafür wahrscheinlich, ja, noch 29,50 Euro bezahlt. Und von daher, ich bin da eher rustikal. Aber ich bin ja nicht gerade der Cirque du Soleil, weißt du? Also dann komm halt, dann sitzt halt auseinander.
Es ist wenig so Artistik dabei.
Ich habe fast gar keine Röhnrad-Nummern mehr im Programm seit Corona. Muss ich ganz klar sagen. So fast komplett weg.
Ich liebe dich so sehr.
Weißt du, was ich an dir immer geschätzt habe, wirklich im Verhältnis, das erzähle ich auch immer, wenn ich gefragt werde, wer ist nett, wer ist nicht nett und so. Man hat ja immer Beispiele für Kollegen, die Wichser sind, man hat Beispiele für Kollegen, die sehr nett sind. Und bei dir finde ich immer das Beachtlichste dafür, wie groß du geworden bist. Also welche Größen. Baut da gerade jemand sein Mikado-Spiel zusammen oder versuchst du gerade eine Kippe anzumachen?
Ich versuche mir eine Kippe anzumachen, entschuldigt. Aber du wolltest mich gerade loben. Du wolltest mich gerade loben, lass ihn nicht abhalten. Ja. Bitte weiter.
Bitte, nimm das noch gelangweilt entgegen. Ich wollte nur sagen, was ich bei dir immer als das Betreff oder das Angenehmste finde, und eben, also nicht nur jetzt zwischen uns als Freunden, Kollegen, sondern auch gegenüber allen anderen, dass du Demut noch hast gegenüber dem, was du tust. Und dann würde man immer denken, weil mich oft gefragt wird, ja, was ist mit dem Komiker, wie ist der so, etc. Und man würde ja denken, dass jemand, der es vielleicht schwer hatte oder früher nicht so viel Kohle hatte oder was immer, ne, das hast du ja auch mal offen erzählt, dass du früher halt eben
nichts,
weniger Mittel hattest. Ja. Genau, so, dass man dann erst recht dankbarer oder menschlicher bleibt. Und das ist ja, wie man aus der Erfahrung weiß, von anderen Kollegen definitiv nicht der Fall. Das ist keine direkte Korrelation zueinander.
Naja. Ich muss, sorry, wenn wir jetzt schon beim Loben sind, darf ich auch mal, ganz kurz, Thorsten,
du übertreibst nicht, okay, du übertreibst.
Nein, aber ich lieb diese Story von Thorsten, weil ich würde, du bist eher so ein, wenn meine Einschätzung ist so, du willst, dass es allen irgendwie gut geht. Also wenn du für etwas begeistert bist, wenn du etwas liebst, dann willst du das teilen.
Ja,
und ich habe Thorsten im Vereinsheim in Schwabing kennengelernt und bei München. Und da waren wir bei einer TV-Aufzeichnung zusammen und einfach so, hey, wer bist du? Dann haben wir uns kennengelernt und ich habe mich da schon totgelacht. Aber dann wollte mir Thorsten unbedingt, der hat gemeint, hey, da drüben gibt's einen Burger, der ist der Hammer.
Ja.
Und ich so, echt jetzt? Der so, ja, das ist ein Wahnsinnsburger. Und ich so, hey, geil, dann lass nachher mal essen gehen. Und dann sind wir in der Pause, wo alle ins Restaurant sind, sind wir rüber. Und dann hat er gesagt, hey, das ist der beste Burger, der ist richtig geil. Und dann habe ich gesehen, dass da rechts hatten die noch Bacon auf der Platte.
Ja, ja,
und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, hey, sorry, ich kann das nicht essen, weil die haben da auch Schwein drauf gemacht. Der so, was? Warte kurz, wie? Der so, okay, warte, wir finden eine Lösung. Du musst diesen Burger essen. Ich so, nein. Der so, dann hat er dem Typen gesagt so, hey, könnt ihr das irgendwie putzen? Der so, nein, aber das wird dann nicht. Der so, okay, habt ihr eine Pfanne? Und der so, nee, wir haben keine Pfanne. Und dann sagt der Thorsten zu mir, wir gehen jetzt eine Pfanne kaufen.
Ja, aber
du musst diesen Burger essen. Ja,
was soll man denn machen dann? Verstehst du? Hätte aber auch Pfannen um die Ecke gegeben.
Ich fand das so geil einfach. Ja. Ich weiß. Dann habe ich auch gesagt, nein, Mann, hey, ist alles cool. Also doch, du musst. Das fand ich, hey, das ist einfach so, so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, was für ein geiler Typ ist das.
Ja, danke.
Also echt das, mega.
Dass ich so ein geiler Typ bin, stimmt auch alles nicht, aber danke für die Komplimente.
Nachdem wir jetzt hier beide einen runtergeholt haben, was glaubst du, woran diese Demut liegt und der Unterschied zu Kollegen, die das vielleicht nicht so haben? Ich habe eine Theorie, die mir mal von jemand erzählt wurde, die ich glaube, dass sie wahr ist, aber erst welche? Das, was du dazu meinst.
Meine Theorie ist, dass ich gar nicht so demütig bin, weil Demut ist ja immer was, da kannst du auch drin suhlen. Ich kenne kaum jemanden, der von sich behauptet, demütig zu sein. Ich kenne auch kaum Leute, die von sich behaupten, bescheiden zu sein. Weißt du, andere Leute behaupten das von dir. Ich selber fühle mich normal. Also total. Nicht übertrieben demütig. Und deswegen kann ich das, man kann das kaum, man, ne, also, man kann es an wenig festmachen. So, demütig heißt nur, also du siehst ja, wie demütig du bist, wenn du mal eine Tour im Autokino gemacht hast. So, danach war ich kurz demütig. So, danach habe ich mir kurz gedacht, so, weiß ich jetzt nicht.
Du hast glaube ich, das Wort gedemütig falsch verstanden.
Nein.
Ich erinnere mich durchaus daran, wie ich im Autokino stand und der Veranstalter reinkam und sagte, sie dürfen nicht hupen. Wenn die Leute hupen, muss abgebrochen werden.
Wir alle.
Das war bei mir auch. Es regnet. Ich kann überhaupt nicht sehen, ob da einer da drin sitzt. Ja, die Leute dürfen die Lichthupe verwenden. Ich sofort. Ja. Ich bin doch hier nicht bei Begegnung der dritten Art. Wir können doch jetzt hier keine Lichthupe machen. Das ist doch völlig. Und dann sitzt du vor 400 Autos, die auf einmal anfangen, so SOS-Signal zu morsen. Das war einfach so fürchterlich. Also das war, ich würde sagen, die Autokinoshows waren sicherlich das Demuterfüllendste, was ich hier erlebt habe. Wo du nicht da stehst und denkst, so, ich weiß nicht.
Die Autokinoshows haben aber ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Da hat sich nämlich ein bisschen auch gezeigt, ich verstehe, dass da nicht jeder Bock drauf hat oder die technischen Möglichkeiten. Du kannst schlecht im Autokino aufgelaufen kommen mit 3 LKWs voller Equipment und dass das nicht jedermanns Sache war. Aber die, die es hätten machen können, da haben es viele auch nicht gemacht, was auch, wie gesagt, kein Problem ist. Aber das hat die ungefähr gezeigt, wie viel Bock du wirklich drauf hast, da musstest du wirklich Bock drauf haben, dich vor 19 ohne Wertung, 19 Mittelklassewagen, weißt du, und bei mir war das noch so, bei mir waren 35 Grad, 16 Uhr, die Sonne knallte hier frontal ins Fressbrett, alle Scheiben, die Scheiben waren hoch bei 35 Grad, wegen virologischer Belastung. Alle Scheiben waren von innen beschlagen, als würden die darin bumsen. Und dann hast du ja nicht mal, einen Saalton. Du bist ins Auto gestreamt. Das war so richtig unangenehm. Und ich habe da ein paar. Aber diese legendär beschissenen Auftritte, die du nur für dich selber machst. Letztendlich machst du ja erstmal nur für dich. Das muss ja die Haltung sein. Und gucken, ob da im Auto was ankommt. Ich hatte da auch so ein paar Gigs, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob die vielleicht gar nicht die richtige Frequenz eingestellt hatten. Und deswegen WDR4 hörten und sich dachten, was will der fette Pantomime? So, ich hatte unheimlich viele Gigs dieser Qualität. Aber es hat trotzdem, war man wenigstens im Training, weil du vergisst ja jeden Tag mehr, als dir Neues einfällt. Ist ja so.
Und, das stimmt.
Dafür waren diese Autokinos gut. Aber so die Demut ist immer, weiß nicht. Also ich habe festgestellt, dass ich nicht so viel Geld brauche, wie ich dachte. Und ich habe festgestellt, dass ich unheimlich viele Sachen nicht brauche. Die meisten Sachen braucht man einfach nicht. Und ich möchte auch nur auftreten gehen. Also das klingt zynisch, aber mir reicht das, 2 Stunden am Tag zu arbeiten auch. Ich möchte, schwierig.
Aber die Anreise.
Die Scheiß-Anreise. Die Anreise ist es immer. Da kannst du echt froh sein, dass du nicht mit einem Nightliner, da ist man so Einzelunternehmen, ne? Man ist man selbst und dann fährt man zum Auftritt mit seinem iPad in der Tasche oder ein paar Notizen und andere Leute haben eine riesen Show, liefern die größte Show der Welt, was auch fantastisch ist, haben aber in Corona überhaupt keine Möglichkeit gehabt, sich irgendwie zu entfalten. Und dafür einen riesen Kostenabfall.
In Corona-Bedingungen, ehrlich gesagt.
Ich habe nie verstanden.
Wir können leider heute nur Fingertricks zeigen. Es ist ärgerlich für euch.
Habt ihr jemals verstanden, warum erstmal heißt das Close-Up-Magie? Und zum anderen frage ich mich ernsthaft, wie man darauf kommt, sich als zwei Brüderpaar, das gewerbsmäßig andere bescheißt, sich die Ehrlich Brothers zu nennen.
Ich kann dir nur sagen, dass mein Freund Reinhard.
Ja, aber stimmt doch.
Ich will ja von den Ehrlich Brothers nicht verklagt worden, aber mein Freund Reinhard, mit dem ich Alliteration am Arsch mache, dessen Frau hat mal Karten für die Ehrlich Brothers gewonnen. Und dann sind sie da hingegangen. Reini war kurz davor, sich Heroin zu spritzen, um den Abend durchstehen zu können. Und dann sitzt er da und er dachte, okay, ich muss jetzt halt diesen beiden Jungs mit der Kakadu-Frisur dabei zugucken, wie sie komische Feuertricks machen. Ja. Aber es ist ja viel schlimmer. Die erste halbe Stunde wurde gesungen. Da sitzt der eine am Flügel und denkst so, hör mal, wo ist Yoko Ono? Was ist das hier? Und dann, dann fängt er an zu singen, Mama, du bist die Einzige für mich. Und der andere stimmt ein, denkt so, hör mal, ich bin aus Versehen in Ross Anthony das Musical reingelaufen. Das ist
vielleicht
hier schiefgegangen.
Shit. Vielleicht nehmen sie ein bisschen Zeit von der Uhr, falls du verstehst. Also vielleicht versuchen sie es ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ja, man muss aber dazu sagen,
viele Menschen lieben das. 10.000 Leute gehen dahin, ne? Das darf man nicht vergessen.
Aber Digga, das ist halt auch immer Zauberei, ist immer so, ich weiß nicht, also so Zaubershows. Es gibt einen türkischen Comedian, den ich sehr abfeiere, der heißt Cem Yılmaz. Der hat gemeint, er war mal bei einer Zaubershow und die Typen, die vor ihm saßen, der Typ ist so durch die Halle geflogen, der Zauberer, und der vor ihm saß, hat gemeint so, ja, da sind bestimmt Drahtseile. Und dann hat er so von hinten gesagt so, ja, natürlich sind da Drahtseile, sonst hätte das Prophetentum ausgesprochen, Alter. Wenn da einer rumfliegen kann, weißt du. Das ist so,
Es sind übrigens keine Drahtseile mehr. Es sind Polymergummiseile japanischen Fabrikats, die schon in den 90ern das 20-fache deines Körpergewichts halten konnten. So dünn sind mittlerweile, dass nur eine Frage ist des Hintergrunds, damit die verschwinden. Das kann man farblich abstimmen. So als Copperfield gemacht. Sensationell.
Ich fand bei Copperfield den besten Trick, den er je gebracht hat, war die Freiheitsstatue verschwinden zu lassen. Jahre später habe ich mal den Mann mit der Maske gesehen, der das aufgelöst hat. Und die ganze Story war, das muss man sich ja vorstellen, ich habe als 10-jähriger Basti vorm Fernseher gesessen. Ich war kurz davor auszurasten. Die Freiheitsstatue ist weg. Was macht die USA jetzt um die Freiheitsstatue? Wenn David Copperfield die weggezaubert hat, dann wissen doch die Leute gar nicht mehr, wenn sie da im Hafen ankommen, ob sie überhaupt in New York sind. Und die ganze Story war, er war auf einer Draisine. Und in dem Moment, wo die Freiheitsstatue verhüllt wird, fährt der einfach die ganze Kamera plus sich selbst 3 Meter nach links. Und das war's.
Sie waren auf einer Ponton-Plattform. Das heißt, die gesamte Plattform mit allen gekauften Zuschauern drehte sich um ein Viertel. Das war alles.
Verfickte Scheiße, alles Thorsten. Kannst du mal aufhören, hier immer meine Storys kaputt zu machen?
Danke, ja, Thorsten.
Sehr
danke,
leid. Genau. Die
ich liebe dich.
Es ist so. Das ist genau wie bei der chinesischen Mauer. Das ist halt alles extrem eingeweihte Leute. Also er arbeitet sehr, sehr viel mit eingeweihten Leuten. Das weiß ich daher, weil mein Bruder zweimal Karten hatte für Copperfield. Einmal in Frankfurt, einmal in der Dortmund-Westfalenhalle in den 90ern. Beides mal hingegangen ist. Und er nahm beides mal die gleiche Dame als zufällig aus dem Publikum gewählt.
Vielleicht war die in beiden Shows und die fand er einfach nett. Vielleicht war das Zufall.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass speziell mein Bruder und diese fremde Dame zweimal zwei Karten hatten. Was die Frage für meinen Bruder nicht ausgewählt hat, wenn er doch... Weißt du?
Ist halt ein smarter Bursch, der Copperfield. Irgendein Techniker, mit dem ich gearbeitet habe, hat mir mal erzählt, ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir das im Nachhinein rausschneiden, weil sonst die Ehrlich Brothers mich verklagen. Aber es gibt ja diese Szene, wo sie an der anderen Seite der Arena auf einmal auftauchen, so innerhalb weniger Sekunden.
Ja.
Und ich kann jetzt schon mal für die, die an Zauberei glauben, einfach jetzt mal eine Minute den Podcast ausmachen, weil die Wirklichkeit ist, einer von den beiden Jungs läuft nach hinten, setzt sich auf ein Klappfahrrad und fährt einmal um die Arena rum. Und das Problem ist, einer der Techniker hat gedacht, was soll denn das beschissene Klappfahrrad da? Das baue ich aber mal weg. Und dann musste er in irgendeiner Arena in Berlin oder so halt die 300 Meter rennen und kam auf der anderen Seite viel zu spät, völlig fertig mit den Nerven, kurz am Verrecken kam er dann und kroch aus diesem Loch raus, aus dem er erscheinen sollte.
Das Scheiße, kann richtig so. Lactat ist aus den Ohren gespritzt, Alter.
Trotzdem musst du sagen, dass die Ehrlich Brothers vieles richtig machen. Zum einen machen die sehr schöne Illusionen für groß und klein und zum anderen haben sie das Prinzip der Ablenkung einfach schon dadurch verstanden. Also ich persönlich konzentriere mich kaum auf irgendwelche Übergänge bei den Tricks, weil ich die ganze Zeit auf diese bosnische 80er-Jahre-Zuhälterkleidung achten muss. Das ist wie maximal die mich von jedem Trick ablenken.
Oh mein Gott, hör auf, ich kann nicht mehr.
Ihr wisst ja, was ich meine. Oh. Du denkst nur, was ist das für eine Hose? Hans, eine Hose. Weißt du so? Das ist schon stark, wie sie es machen.
Oh, scheiße.
Ja, also wirklich, oh, ja, es ist, und dann kombiniert mit diesen flotten Frisuren. Aber die Leute lieben das. Das muss man ja auch sagen. Die Leute lieben das. Das sind nette Jungs. Da gehe ich fest von aus. Die sind gut drauf. Riesenhallen machen sie voll. Und jetzt will ich noch mal einen Satz hinterher schieben, was mir mal jemand gesagt hat. Das war nämlich Ralf Husmann, der Autor von Stromberg, den du ja wahrscheinlich auch kennst. Der sagte zu mir, Ruhm verändert nicht, wer du bist, sondern Ruhm und Geld verstärken nur, wer du warst.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass das wirklich so ist. Meiner Erfahrung nach, derer, die ich kannte, die jetzt groß geworden sind oder wieder klein geworden sind oder was auch immer, es war eigentlich immer die gleiche Entwicklung. Also Leute, die Großkotze waren oder ätzend waren vor 15 Jahren, die sind es heute mit viel mehr Erfolg immer noch, aber nur noch viel schlimmer mit einer viel größeren Reichweite. Und du warst halt damals im Sarosa schon ein wahnsinnig liebenswerter Schluffi, der mit der Kaffeetasse da rumlief. So, ich meine, ja, das hast du halt einfach durchgezogen.
Ja, ich kann auch nichts anderes als das. Also
aber
und selbst das
reicht also, aus.
Und habt ihr wenigstens einmal die Woche auch Selbstzweifel, wie ich?
Ja, ne? Einmal die Woche denke ich, es fliegt endlich alles auf, dass sie merken, dass ich gar
komplette
nicht witzig bin.
Komplette Rotze.
Und das ich habe immer wieder diesen Traum, weil ich das noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie, wir können gleich, bevor wir uns alle irgendwie wieder in unser Privatleben verziehen, noch kurz die schlimmsten Shows unseres Lebens aufzählen.
Oh ja, gerne.
Aber diese wirklich aller schlimmste Show, weil wo 1000 Leute eine Stunde lang nicht mal ein Gesicht verziehen, habe ich nie erlebt. Und vor diesem Abend, an dem dann einer nach vorne kommt und mich so wortlos ohrfeigt und sagt, sie sind unwürdig. Ja. Von dem träume ich immer wieder und ich habe immer wieder Angst, dass irgendwann den Leuten auffällt, dass ich scheiße bin.
Ich auch.
Das ist meine größte Angst.
Ich habe immer wieder Schiss, dass die Leute mich aus dem Fernsehen kennen als wahnsinnig niveauvollen Wortakrobaten. Ihr habt die Anführungsstriche mitgehört. Und dann erzähle ich auf der Bühne nur Schwachsinn. Was ich momentan, was ist so, wo man sagt, ja, weiß ich jetzt nicht, hatte ich mir mehr von versprochen. So,
das ist schlimm. Da hatte ich. Ich meine, du hast letztens den Gag gemacht, wenn ich jemals einen chinesischen Schnellimbiss aufmache, dann nenne ich den, wenn ich jetzt
Wantan. Scheiße. Das ist fantastisch.
Und meine Frau neben mir lacht das sich tot über diesen Kack-Gag. Aber er war einfach, weißt du, wenn du ihn bringst, ist es einfach noch besser.
Eine Menge
das
wirklich
ist kein Kack-Gag, der ist sensationell.
Wirklich miese Gags dabei. Also wirklich einfach.
Aber ich habe
ultra beschissene. Ja, erzähl.
Wisst ihr das? Bei mir ist zum Beispiel auch so, klar, man hat sich scheiß Auftritte, das hat jeder von uns, aber diese...
Der gesamte Podcast besteht daraus, dass der eine versucht, eine Kippe anzumachen und der andere ständig asthmatisch
hustet. Richtig kaputte.
Was ist das hier? Sollen wir den Podcast umbringen, den Lungenembolie und Klangesprobleme?
Nein, aber ich habe gemerkt, dass man, obwohl man irgendwas gemacht hat, kreiert hat, Shows geschrieben hat, bei mir ist die Angst, wie bei Goldständer, ich habe mein Mojo verloren. Nee, weißt du, dass man irgendwann, dass du irgendwann auf die Bühne gehst. Ich hatte jetzt, letztens war ich bei einer Open Stage in der Rosenau in Stuttgart und habe mir gedacht, ich schreibe jetzt. Und dann war ich 3 Stunden vorher, habe ich irgendwelche Notizen gemacht und dann bin ich dahin und habe mir nur gedacht, scheiße, ich habe gar nichts, ich habe keine Story, nichts. Und dann bin ich auf die Bühne und ich habe so abgekackt. Ich habe so richtig abgekackt. Wirklich, ich war schon an dem Punkt, ich habe mir nur eine Titz gemacht. Da hatte ich drauf geschrieben auf dem Blatt. Ich sage, Leute, ich probiere neue Sachen aus. Und an einer Stelle habe ich geschrieben, so, hey, ich hatte einen Albtraum. Und dann sagen die so, dann war so ruhig und dann einer hat gemeint so, oh, ich so, du musst nicht sagen, du musst fragen, von was hast du geträumt? Ich so, von den Alpen. Und den Alpen. Und es war so einfach Totenstille. Und ich so, oh mein Gott. Ich so, ich habe alles verloren. Und dann bin ich echt so nach Hause und hatte so Selbstzweifel. Dann klar, spielst du wieder dein Solo, aber bei mir ist jetzt die Angst vor der neuen Show wieder so groß, neue Sachen zu schreiben, die dann lustig sind, die dann ankommen. Ist einfach komisch, dass wir immer wieder Selbstzweifel haben, immer wieder denken,
es ist
jetzt
gut.
Es
ist gut. Du triffst
aber
täglich Menschen ohne die geringsten Zweifel an sich selbst und an dem, was sie tun.
Und deswegen ist es gut, Selbstzweifel dann und wann zu haben. Es sollte nicht deine ganze Existenz durchwirken. Aber gut, Selbstzweifel ab und zu sind echt schwer in Ordnung.
Nur so. Ich würde dich gerne etwas fragen, auf etwas, was du vorhin gesagt hast, Bezug nehmend. Du hattest ja vorhin gemeint...
Das ist eine angenehm formelle Anfrage übrigens. Ja.
danke, nee. Jürgen Fliege. Nee.
Bezug nehmt auf ihre Äußerung. Ja, und, Eva, du hattest ja gemeint, Notiz machen ist geil. Also man sollte sich immer Notizen machen. Nicht so wie die heutige Generation, die irgendwie auf die Bühne geht. Glaubst du, dass die jungen Leute zu viel so, wenn die auf Open Stages gehen, zu viel so Impro und so, hey, das wird schon irgendwie vorbeigehen? Diese Zeit, ich werde die jetzt überbrücken. Oder?
Ich bin mir nicht sicher. Was ich nur sehe, ist auf Open Mics wahnsinnig viel Crowdwork.
Ja, ja.
Und das ist.
Hier vorne, ne? Was macht ihr so?
Was macht ihr so? Geil. Seid ihr zusammen hier? Ja. Weiß sie das auch? So, das Ganze. Besser wäre, du hast erstmal eine Nummer. Und am besten ist, du schreibst sie komplett auf. Komplett. Jeden Satz. Mhm. Dann kannst du schon mal der Raufasertapete erzählen, wie das klingt. Meistens siehst du dann schon ganz hart.
Was aber wirklich schlimm ist, das habe ich damals vor TV Total gemacht, das weiß ich noch, das war einige meiner ersten Stand-Ups und ich stehe in meinem Wohnzimmer mit der Bürste meiner Frau und rede mit der Raufasertapete.
Ja.
Und ich sag mal so, die Rückmeldung der Raufasertapete war besser als die vom Publikum bei TV Total.
Ja, das ist aber normal.
So gut.
Für die Comedy-Anfänger da draußen, es geht übrigens auch jede andere Tapete. Ich finde, wir müssen da ein bisschen...
Wir sollten...
Zugriff? Hallo?
Thorsten war auch bei einer meiner miesesten Auftritte. Ich habe den Publikumspreis vom Pripantheon gewonnen.
Das war doch
und
so
dann, war die, ich dann war die Gala mit Volker Pispers und den ganzen Leuten. Und ich war voll aufgeregt. Und dann, Basti, bin ich auf die Bühne und ich habe mit der Nummer so abgekackt, Alter. So das abgekackt. Dann bin ich von der Bühne und Thorsten, erinnerst du dich noch an die Szene?
Ja.
Und du hast einen Satz gesagt und das fand ich so cool. Du so, der Gag war gut, nur das Publikum hat nicht dazu gepasst.
Ja, so. Überhaupt nicht. Ich wollte es gerade nochmal sagen. Also, du kannst in Bonner...
einfach ein paar Dumme hier gebraucht, oder was soll das heißen?
In Bonner Pantheon hast du nicht viel Spielraum. Also, wenn da nicht innerhalb von 3 Sekunden eine Pointe kommt, die jedermann klar ist, durch alle Generationen, dann hast du da reingeschissen. Das kannst du vergessen. Außerdem, ich habe von dir noch nie einen schlechten Auftritt gesehen. Ich habe aber.
Kackt sich immer so ein.
Ich habe auch von mir erst ein oder zwei schlechte Auftritte miterlebt, wo ich dabei war. da war ich dann wirklich schlecht. Aber meistens ist es, meistens liegt es so ein bisschen an kulturellen Strömungen und an der Allgemeinstimmung und am Wetter, Tiefdruckgebiete und meistens macht man sich viel zu viel Gedanken darüber.
Ich wollte dir vorhin sagen, warum ich so ein Gefühl hatte wie du, wenn du auf die Bühne kommst, weil gestern bin ich das erste Mal zu einer Show eine Stunde zu spät gekommen. Ich bin losgefahren an der Ostsee. Ja. 400 Kilometer nach Bad Sassendorf, Tagungscenter Bad Sassendorf.
Ja.
700 Menschen im Saal. Ich wusste, da wird nett werden heute Abend, Stimmung wird gut, alles tippitoppi. Ich gebe in mein Navi ein, ne, alles top, 17.30 Uhr bist du da, sieht gut aus, ne, eine Stunde Puffer noch mit drin, im schlimmsten Fall 2 Stunden Puffer, bist du immer noch eine halbe Stunde, dann halt kein Soundcheck. Und ich fahre los, die ersten 3 Kilometer, meine Frau neben mir drückt zweimal so aufs Handy, weil sie sich nicht sicher war, ob die Anzeige richtig war, und die Uhr springt auf 22.30 Uhr Ankunft. Und es war 14 Uhr nachmittags oder so, oder 13 Uhr. Also es war wirklich so, okay, das ist nicht so gut. Und dann haben wir halt geschaut und es war Vollsperrung in Hamburg, Vollsperrung in Lübeck, Vollsperrung in Hannover. Es war die Katastrophe des Jahrzehnts. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach 140 auf dem Standstreifen fahre und von mir aus von Bullen rausgeholt werde. Ich habe so Panik bekommen. Ich bin dann halt eine Stunde zu spät gekommen, bin in Joggingbuchse einfach auf die Bühne aus dem Auto raus. Das war alles...
es war abgefuckt nach 9 Stunden Autofahrt und Stau, aber die Leute haben es total gefeiert, die waren total nett, es war super angenehm und das Publikum ist sitzen geblieben, Gott sei Dank, das war kein schlimmer Auftritt, aber ja. An einen Auftritt erinnere ich mich, der die absolute Vollhölle war. Ich bin bei einer Firma aufgetreten, die für mich beruflich bedeutsam sein sollte, meiner Managerin nach. Die war sogar mitgereist und sagte so, das ist der wichtigste Auftritt deines Lebens. Das darfst du nicht verkacken.
Amorelie. Genau.
Ich wollte es euch nicht sagen, aber ich bin das neue Gesicht für Premium-Kondome, fickt euch. Jedenfalls, allein schon das zu sagen, ich habe zu ihr gesagt, hör mal zu, was erzählst du mir denn hier? Wie soll ich denn hier entspannt auf die Bühne gehen? Ja, ich will dir ja keinen Druck machen, aber heute musst du abliefern. Ich denke so, ja, okay, ich habe das jetzt verstanden. Und dann so 1000 Leute im Saal, vorne der wichtige Chef dieser Firma, der mir wirklich auch theoretisch sehr helfen konnte. Und ich komme raus, ich war voll im Power und ich sage guten Abend und höre nur, wie durch die komplette Halle, guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend. Diese Anlage war so abgefuckt gepedelt, dass man jedes Wort von mir wie im Kölner Dom 5-mal gehört hat. Und ich dachte, spreche ich einfach langsamer, dann passiert das nicht. Was dazu führte, dass ich teilweise mit dem Gag, mit dem Ende des Gags in den Gag-Anfang reinredete, weil sich beides in der Mitte des Raums traf. Es klang wirklich wie die jungen Tenöre, aber leider nicht freiwillig.
Und aber das war dein Fehler, Basti. Du hättest ab dem Moment, wo du Echo gehört hättest, umswitchen müssen und sagen, Iye, ye, Tsunami, ye.
Ja, wir. Das Material war nicht wichtig.
Das Material war nicht wichtig. Und ich bin wirklich, es waren 45 Minuten, von denen die erste Minute schon so schlimm war, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt einfach einen Herzinfarkt habe und hier tot in den Kompost falle, ist alles gut. Ich hoffe, ich sterbe jetzt einfach. Und dann folgten noch 44 weitere Minuten, wo die Leute dann langsam anfingen zu essen, sich zu unterhalten, der Chef sich abwendete, es wurde weg und ich stand da vorne. Ne? Und meine Managerin saß mit so einem Prosecco an einem Tisch, an so einem einzelnen Stehtisch oder also auf so einem Barhocker und guckte mich wirklich nur so an, so fassungslos im Sinne von, ja gut, dann machen wir halt was anderes als Comedy. Es war einfach so schrecklich, das werde ich nie vergessen. Es war einfach so fürchterlich.
Da das aber offensichtlich unter Firmengala lief, kannst du es gepflegt sofort wieder vergessen, weil es kein Auftritt war in dem Sinne.
Ja, es war also kein Fernsehauftritt, das stimmt. Was war das Schlimmste bei dir, Thorsten?
Bei mir war es oft Ton. Also tatsächlich war es, wie gesagt, die übliche, zu lang, schon zu oft erzählte Sache da in Kiel in der Arena mit diesen 7000 Leuten, wo der Ton...
Da hattest du Tonprobleme.
Da hatte ich Tonprobleme, weil die Tonfirma einfach nicht alles, was gebucht wurde, auch gehängt hat. Und das, was sie hängte, falsch. Es war richtig beschissen.
Falsch rum. Also, ja.
Aber wo sollen die Monitorboxen hin?
Also es war schon ekelhaft. Aber ging dann irgendwann.
7000 Leute, die keinen Spaß hatten, oder?
Von den 7000 Leuten sind ein paar hundert gegangen, weil ich eine Stunde brauchte, um den Ton einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und dann habe ich gespielt bis 23:30 und dann war es okay. So, aber das war halt der, aus dem deine Albträume geschnitzt sind, die Sorte Auftritt.
Wo ich dich richtig, richtig abgefeiert habe, Thorsten, war auch LOL. Das war auch richtig, richtig krass. Da habe ich kaputt gelacht.
Ich habe mich auch, also im Nachgang habe ich mich überhaupt nicht kaputt gelacht, weil man sich natürlich fragt, was ist meine Funktion in dieser Sendung? Du hättest ja genauso gut jemand aus Styropor nehmen können, einfach. Statt mir. Verstehst du? Ich bewege mich ab und zu von links nach rechts, habe plötzlich eine Glatze auf und habe da versucht, keine Angriffsfläche nirgendwo hinzugucken. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dieser Ehrgeiz. Ich war total gelähmt. Ich konnte selber kaum noch was machen. Verstehst du? Es war einfach nur, als hätte so ein Wachkoma-Patienten dahingesetzt. Und sollten
ich habe es nicht gesehen. Also du bist einfach komplett phlegmatisch dadurch die Gegend getöffelt, oder was?
Ja,
es
ja.
Es war so lustig, es dich war, so zu beobachten.
Es war so lustig, geil. Lustig vor allen Dingen durch Teddy. Also Teddy Teckelbahn ist natürlich auch ein absolut krankes Hirn im positiven absolut. Sinne. Das war das Schlimmste, was dir unterkommen kann. Von Minute 1 an dieser Teddy-Bullshit. Schon deswegen ist die erste Staffel hochgradig sehenswert. Weil uns haben sie gesagt, bereitet mal 3x5 Minuten Material vor. Was sie Teddy gesagt haben, weiß ich nicht. Oder Teddy hat es nicht gehört. Also, weil Teddy war die Kreissäge der guten Laune. Unfassbar, wo du hingefasst hast, immer war ein Finger ab. Alle 30 Sekunden. Was sie schon rausgeschnitten haben aus Last One Life, dass jeder mal zu Teddy ging im Prinzip und sagte, Teddy, pass auf, du bist ein super Typ, aber halt jetzt die Fresse. So, weißt du, weil Teddy hat einfach nicht aufgehört. Er hat einfach nicht aufgehört. Ich habe ihn angebettelt, einfach mal das Maul zu halten für 10 Minuten. Nichts anzufassen.
Wie lange läuft denn eigentlich so eine Aufzeichnung da? Also wie lange sitzt man da zusammen und muss sich beherrschen?
Doppelt so lange, also 6 Stunden genau. Also es ist wirklich ungefaked, wird es in einem Rutsch aufgezeichnet. Und das ist dann schon...
Aber sogar ein Grinsen ist schon so ciao, gell? Also das ist ja auch... Also du darfst wirklich keine Miene verziehen. Nee,
Grinsen ist schon Feierabend. Ja, genau. Grinsen ist schon Feierabend. Da geht es nicht um Geräusche, da geht es um den Gesichtsausdruck. Und das, da habe ich mich sehr, sehr verkrampft. Das würde mir... Also ich glaube, wenn ich noch mal in der Staffel dabei bin, würde ich es vielleicht... die erste Stunde knapp schaffen, weil das schleift in dir was ab, was du nie wieder so hinkriegst. Das heißt, du hast alle Selbstbeherrschung bei solchen Sachen einmal aufgebraucht in 6 Stunden. Das schaffe ich nie mehr. Ich lache jetzt schon über jeden Scheiß. Weißt du, das wäre ganz, ganz schwierig. Da kannst du nur noch angreifen. Und ich persönlich...
Das ist ja genau das, wo, wenn ich mit dir zusammen... war irgendwo, also eins ist klar, man lacht sich tot.
Mal über das jeden auch hinter Müll der Bühne haben wir gelacht. Ja. Über jeden Dreck. Der allergrößte Schmutz. Das war immer gut. Und diese Sendung, das tut einem nicht gut, aber es ist mega spannend. Aber du kriegst halt einfach nur nicht...
Killen würde bei LOL ist, glaube ich, Max Giermann, wo ich mich wirklich nicht halten kann, weil der teilweise so gut... Also so,
Max, ich, Max
also,
ist...
Wenn er den Rab macht oder so, das killt mich schon. Also,
weil ich verstehe noch nicht, warum den Leuten noch nicht aufgegangen ist, dass der Typ ein Genie ist. Das ist er ja tatsächlich.
Absolut.
Du hast ja so eine Handvoll Leute in Deutschland, die so Genies sind. Bastian Pastewka ist auf jeden Fall eins... Dann halte ich halte Kalkofe auch für eins, muss ich sagen. Ich halte Max Giermann für eins und dann noch so 3-4 andere Leute. Und das ist, und Mirko halt, der leider tot ist. Das war auch so ein Universalgenie. Wo man selber denkt immer, die machen noch zu wenig. Aber die sind deswegen so Genies, weil die sich so sorgfältig vorbereiten auf alles. Im Gegensatz zu uns.
Giermann, ich habe ihn nur einmal gesprochen, ist ein netter Typ, aber der zum Beispiel, der kniet sich da ja richtig rein. Ne? Also das, was der macht, ist ja eben nicht mal einen flotten Spruch, sondern, also ich habe irgendwann mal ein Interview mit Sigmar Gabriel gesehen und habe einfach da gesessen und dachte so nach 3 Minuten, meine Fresse, labert der Gabriel heute wieder eine Scheiße. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was er gerade gesagt hat. Bis meine Frau sagte, das ist übrigens Max Giermann. Und ich habe es nicht gemerkt. Also erst ist die Maske genial, dann ist natürlich seine Art, den zu intonieren, genial. Also als Gabriel habe ich ihn nicht mehr erkennen können. Das war so unfassbar und er bringt es halt auch so locker rüber, so gut rüber. Das ist, ich finde, diese Fähigkeit, Menschen zu imitieren, ja sowieso schon beachtlich. Und dass er das auf so vielen Ebenen, ich meine, dich hat er auch sehr, sehr gut gemacht.
Das war das unheimlichste Wahnsinn. Das fand ich auch im Comedy-Preis krasser.
Comedy-Preis.
Richtig ekelhaft. Richtig.
Wie war richtig das für hart. Dich eigentlich, Alter? Das für dich?
Das kann man nicht beschreiben, weil wenn das dann zu gut ist, du guckst ja. Aber Max Giermann scheint wirklich von der Plauze über die Schuhe, über das Sakko und dann die Nase, das Kinn, die Mütze, meistens hapert es an irgendwelchen Dingen, die mir das so ein bisschen vielleicht kaputt machen im Anblick, da nicht. Und das fand ich ganz, ganz, ganz besonders unheimlich. Andererseits ist dir zu jeder Sekunde bewusst, und das klingt jetzt sehr wie Arschkriecherei, aber stimmt ja, wenn Max Giermann dich parodiert, hast du es geschafft. Obwohl er dich ja nicht parodiert, er klont dich. Du kannst das ist was anderes. Wahrscheinlich.
Das ist so wie bei die Körperfresser kommen. Ne?
Genau.
So, also Parodie ist was anderes. Also wenn du morgen tot umfällst, können wir Max Giermann nehmen.
Das ist bis in die Fingerspitze. Es ist wirklich die Bewegung, die Mimik, die Augen. Also allein nur, wie er die Wimpern schlägt, weißt du, bei manchen Leuten. Es ist wirklich bis ins Detail.
Das Unheimliche ist, dass du hast das Gefühl, er hat eine Direktabnahme eines anderen Menschen. Und das ist so, das ist das Unheimliche, wenn du dir dann selbst begegnest. Das ist schon ein bisschen unheimlich auch so, wie er das macht. Da ist mir so ein bisschen kurz kalt den Rücken runtergelaufen. Faszination natürlich und natürlich sehr geschmeichelt sein, weil wie gesagt, krass. Macht Giermann das bis eigentlich durch. Ja. Aber es war extrem, kann man nicht, musst du sehen, wenn das mal einer bei dir macht, das ist unfassbar. So, aber wie gesagt, Giermann ist noch wahrscheinlich weit unter seinen Möglichkeiten. Der kann vermutlich alles. Das ist so das Unheimliche.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wenn er sich's vornimmt, also auch wenn man denkt, so den kriegt er nicht, also wenn er sich, der kriegt alles hin. Aber so wie er es dann macht, ist, glaube ich, da ist halt auch Perfektionismus dahinter, dass er sagt so, hey, ich warte, bis ich das perfekt kann. Und erst dann kommt's auf die Bühne.
Genau, und das ist der Unterschied zu vielen anderen Leuten, die einfach sagen, wenn ich's halb kann, mach ich's. Ja.
Obwohl, ich muss, als du vorhin über Open Mic erzählt hast, muss ich an unseren bekannten Hani Siam denken, den ich mal gesehen habe vor vielen Jahren im Boing Club, der irgendwie ein neues Programm testete. Und der hatte so ein, was so Kassiererinnen, also so ein Block, so ein Aufschreibblock, wo halt sonst die Getränke drauf notiert werden von der Kellnerin in der Hand. Und er hat einfach diesen Block abgearbeitet. Aber in einer Ruhe, wo ich gedacht habe, die Eier musst du erstmal haben. Der stand da, 100 Leute im Saal. Und dann sagt er so, hier Nekrophilie so, ne? Also mit Leichen schlafen. Ne? Ist schon krass irgendwie, das so zu machen, so mit Leichen. Und er merkt es so, okay, läuft nicht so. Und er guckt so auf Zelle und sagt, mögt ihr nicht. Okay, hier, Bus fahren. Krass, wie der ist einfach völlig irre. Hat das einfach so wie so eine Bestellung abgearbeitet. Okay, mögt ihr nicht, dann mach ich den nächsten. Und was ein so abgeklärt und auch geil.
Hervorragendes eigentlich. Stilistisches Mittel ist. Finde ich gar nicht schlecht. Nicht immer den großen, den heimlichen Prompterer zu machen, sondern einfach nur arbeite ab, finde ich total gut. Wenn die Ideen dahinter nicht absolut, schlecht sind, absolut. Finde ich das absolut legitim und in Ordnung. Absolut.
Ja, aber absolut. Du musst erstmal so im Sattel sitzen, mit dir selbst auch sein, dass du das kannst. Also mittlerweile würde ich von mir behaupten, habe ich auch die Sicherheit. Aber früher hätte ich das nicht gekonnt, so weißt du. Ich bin da immer reingegangen mit 100% im Sinne von, ich reiß jetzt ab und alles muss sitzen, das muss richtig gut werden. Ja. Und der liest halt einfach vom Zettel die einzelnen Punkte ab und sagt so, okay, findet ihr jetzt nicht so gut. Und da habe ich gedacht, wie krass abgeklärt das ist. Ist ja auch ein beachtliches Können letztlich.
Apropos beachtlich. Beachtlich ist auch die Laufzeit dieses Podcasts. Ich muss jetzt mal mir eine frische Hose anziehen. Um 19.30 Uhr müsste ich mein Schwert auf der Bühne stehen.
Ja, da würden sich die Leute bestimmt freuen. Wir werden jetzt zum Ende kommen.
Okay. Sag's mir nochmal, was andere Leute gesagt haben, warum sie glauben, dass ich demütig wäre.
Also meistens.
Weil ich bin zwar super. Ich bin
so mega gefreut, dass du heute hier bist.
Ich bin zwar so super demütig, aber nicht demütig genug, um nicht zu wissen, was andere denken, warum ich demütig bin. Das ist ja wohl Minimum.
Weil du einfach ein am Boden gebliebener, wahnsinnig herzlicher Mensch bist. Das muss man einfach mal sagen, ohne Arschkriecherei. Da gibt es nicht so viele. Und es gibt nur wirklich genug, die vor der Kamera nett sind und hinter der Kamera absolute Vollpfosten.
Und würdest du das wissen, dann wären die Ehrlich Brothers jetzt zu dritt, weißt du?
Das ist einfach... Da jetzt langsam ausfaden mit der Musik von Looney Tunes.
Thorsten, vielen, vielen Dank. Wir schon am Anfang gesagt haben, es war eine mega Ehre für uns.
Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, wir danken dir, Özcan, aber es ist auch Blödsinn. Ich bin ja euer Gast in diesem Podcast, fällt mir gerade auf. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich danke euch. Ach, Kerli nebenhören, du. So, weiß ich. Das war. Meldet euch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
Drei Männer versuchen, eine Kippe anzumachen. Das wäre schön.
Ja, schwer am Boden geblieben. Auch gewichtstechnisch. So, ich muss jetzt hier. Ich muss
viel Spaß.
Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
Wir bringen auch als Empfehlung unter, wenn ihr Thorsten öfter hören wollt. Ihr seht ihn im Fernsehen, ihr seht ihn auf Tour und natürlich bei seinem exzellenten Podcast Streter Bender Streberch. Könnt ihr googeln, kostet nichts, macht viel Freude anzuhören. Thorsten, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Das zu googeln kostet nichts, das stimmt allerdings. Nein, der Podcast kostet
und zu hören auch.
Ja, auch nicht, wohl auch nicht. So, ich kann nicht auflegen.
Thorsten Streter.
Das müsst ihr machen. Ich danke euch, ich hab euch lieb, ihr Hasen. Wir sehen uns bald wieder.
Bye, bye.
Bye, bye.
Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.